Und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und hier in dem Kanal spreche ich über den Alltag, Aufgaben und Karriere von Softwareentwicklern. In dem heutigen Video möchte ich dich ein bisschen an die Hand nehmen zum Thema Karriereplanung als Softwareentwickler. Das bedeutet, das Video ist ein bisschen länger als üblich, weil ich einfach Mühe hatte, das jetzt in Teile zu hackstückeln, die irgendwie noch Sinn machen. Also nehme ich den ganzen Batzen, hangel mich da durch, versuche jeden Teil so kurz wie möglich zu machen. Ich mache also nochmal separate Videos zu vielen Sachen, die ich jetzt erstmal nur ankratze. Und dann hast du hoffentlich am Ende des Videos wie etwas in der Hand, um zu sagen, okay, so kann ich meine Karriereplanung als Softwareentwickler sauber in die Hand nehmen. Die Sache ist nämlich die, wenn du das nicht machst, befindest du dich als Softwareentwickler in dieser relativ absurden Situation, dass zwar ganz viele Softwareentwickler gesucht werden, aber es ist unglaublich mühsam ist für einen Softwareentwickler, sich auf einen neuen Job zu bewerben, den zu finden und den ganzen Rattenschwanz von Sachen, die man dann machen muss, CV einschicken und die ganzen Bewerbungsgespräche und dann auch wirklich erst die richtige Firma finden. Das kann ewig dauern und das will ich ein bisschen abkürzen, denn wenn du weißt, wo du hin willst, dann kannst du da auch ankommen. Das ist wirklich sonst wesentlich schwieriger. Das heißt, du machst einen Karriereplan, der dir neue Skills, neue Sprachen, neue Rollen und auch Lohn und quasi auch möglicherweise neue Arbeitgeber vernünftig definiert und auch nachvollziehbar wirklich auf dem Blatt Papier zur Verfügung stellt. Denn du solltest so schnell wie möglich aus der reinen Programmierung, ich will nicht sagen rauskommen, auch von der reinen Programmierung upskillen mit mehr Verantwortung, auch mit mehr Möglichkeit quasi mehr als ein Softwareprojekt zu nehmen, also mehr in eine Senioritätsrolle hineinzukommen. Das ist quasi das Ziel und dabei hilft dir der Karriereplan. Das heißt nicht, dass du das in den nächsten 5 bis 6 Monaten machen müsst, sondern das ist etwas, was du dir für die nächsten 3 bis 5 Jahre, wenn du jetzt gerade erst anfängst, überlegen solltest. Hast du keinen Plan, bist du sonst nämlich nach 10 Jahren in dieser Situation, dass du immer noch dieselbe Rolle machst und du Pech hast sogar noch bei demselben Arbeitgeber mit derselben Programmiersprache. Hast du aber einen Plan, bist du nach 10 Jahren in der höchstmöglichen Rolle, die dir dein Karrierepfad vorgibt. Du hast mindestens 3 Programmiersprachen unter dem Gürtel, hast auch 3, vielleicht sogar 4 Arbeitgeber hinter dir. Und du bewirbst dich weniger aktiv auf Jobs, sondern Jobs kommen zu dir und du kannst dir aussuchen, welchen du dann machen willst. Und das Thema Gehalt versteht sich von alleine. Du hast dann natürlich auch dein Einstiegsgehalt Minimum verdoppelt an dem Punkt. Was du dafür brauchst, sind effektiv 3 Skills. Das eine ist quasi Planung. Logischerweise regelmäßig, also jährlich und dann nochmal monatlich. Da gehe ich aber gleich im Detail durch. Dann sowas wie Selbstreflexion, also in der Lage sein, kritisch zu überprüfen, was habe ich im letzten Jahr bzw. was habe ich im letzten Monat erreicht, bin ich damit zufrieden. Und so etwas, was im Englischen Grit bezeichnet wird, also Selbstmotivation immer zu beißen und weiterzumachen. Das ist wichtig, denn du musst diesen Zyklus aus Planung, Selbstreflexion, Neuplan, Selbstreflexion immer und immer und immer wieder wiederholen. Und das hilft dir einfach zu wissen, wo du hin willst und wenn du weißt, wo du hin willst, dann kommst du da eben auch wirklich an. Wie planst du? Ich empfehle 2 separate Planungselemente. Das eine ist, einmal im Jahr setzt du dich hin und wirklich gibst dir einen halben Tag Zeit und gehst über all die Dinge, über die wir jetzt gleich im Video noch kommen, ganz in Ruhe. Also du machst zum einen Reflexion, wie war das zurückliegende Jahr, wenn es dein allererstes Jahr als Softwareentwickler, dann gibt es nicht viel zu reflektieren, aber für alle anderen, die das Video jetzt schauen, wenn du in der Situation bist, dass du eben schon mehrere Jahre hinter dir hast, reflektiere über das zurückliegende Jahr und überlege, was du im nächsten Jahr besser machen willst. Am besten tust du das wirklich irgendwo, wo du einen halben Tag ungestört bist. Ich persönlich gehe dann einfach irgendwo in eine fremde Stadt, irgendwo in einem Hotel, so ein Airbnb, was auch immer, und schaue dann wirklich, was war alles im letzten Jahr und was möchte ich im nächsten Jahr erreichen. Das ist das eine. Und das andere ist, all diese Ziele für das folgende Jahr, die packst du dann monatlich reviewed immer wieder nach vorne. Also sprich, einen Tag im Monat setzt du dich hin, 1 bis 2 Stunden, guckst, aha, habe ich das diesen Monat erreicht, was ich mir vorgenommen habe, diesen Monat zu machen? Habe ich zu viel gemacht? Habe ich zu wenig gemacht? Hätte ich vielleicht noch andere Dinge machen sollen? Und dann wiederholst du das im darauffolgenden Monat? Habe ich jetzt meine Planung gut eingehalten? Was sind die Ziele für den folgenden Monat? Das heißt, du machst das 12-mal pro Jahr und einmal im Jahr setzt du dich dann wirklich nochmal hin und schaust, gehst über die Bücher, schaust, ob wirklich alles gut geht. Und wenn du jetzt denkst, Lars, das klingt ja eigentlich so, als ob wir hier eine Unternehmensplanung machen, da kann ich sagen, jo, das ist so. Was du hier machst, ist die Unternehmensplanung für das Unternehmen, setzt deinen Namen hier ein, das nach Möglichkeit in kurzer Zeit mit 10 bis 15 Jahren das Bestmögliche aus seiner Position des Softwareentwicklers rausholen will. Der Sinn und Zweck ist zum einen, dass du es bequemer hast, an gute Jobs zu kommen, aber auch, dass du früher tatsächlich aufhören kannst zu arbeiten. Wenn du deine Karten gut ausspielst und zu guten Unternehmen kommst, dann kommst du eben auch eben in die oft zitierten sechsstelligen Lohnhöhen und die befreien dich. Und vielleicht willst du auch aus dem Job irgendwann mal aussteigen. Und wenn du dann alles mitgenommen hast, was du mitnehmen kannst und einen guten Batzen Geld zur Seite gelegt hast, dann geht das natürlich viel einfacher. Jetzt zur Frage, was schaust du dir eigentlich an? Was planst du? Und das sind mehrere Dinge. Als erstes sind es die Soft Skills, die sind extrem wichtig. Und da mache ich nochmal ein separates Video definitiv zu. Die planst du. Dann auch deine aktuelle Rolle weiter auszubauen und deine nächste Rolle gegebenenfalls ins Auge zu fassen. Ebenfalls planst und machst du regelmäßig fehlende Grundlagen. Also ich meine Grundlagen der Informatik in Anführungsstrichen, das brückst du nach. Du beschäftigst dich mit neuen Programmiersprachen oder Festigen von der alten Programmiersprache. Du verlierst das Pet-Project nicht aus dem Auge. Jeder von uns sollte so ein kleines Pet-Project haben. Das muss nichts Gewaltiges sein. Das können irgendwelche Raspberry Pis sein. Das kann alles Mögliche sein. Überhaupt nicht schlimm. Und du verlierst auch die Selbstvermarktung nicht aus den Augen. Dafür braucht man nur ganz wenig Zeit im Jahr. Aber wenn das vergessen geht, das ist extrem wichtig für Softwareentwickler, damit Leute auf dich zukommen und dir einen Job anbieten und nicht andersrum, dass du irgendwo betteln musst, dass du einen Job bekommst. Schlussendlich wichtig ist natürlich auch, neue Arbeitgeber im Auge zu behalten. Sprich, was sind potenzielle neue Arbeitgeber und wie könntest du dir vorstellen, dort entlohnt zu werden? Das heißt, wir behalten natürlich immer dabei das Geld im Auge, denn jeder Jobwechsel bringt mehr Lohn. All das zusammen ist wirklich das, was ich als Jahresplan mache und dann einiges kommt dann jeden Monat nochmal hoch und man guckt drüber. Wenn du das monatlich anguckst, dann ist die Last auch nicht so hoch, als wenn du dich einmal im Jahr wirklich hinsetzen musst und oh, was habe ich da gemacht und was habe ich dort gemacht. Also die Monatssachen sind sehr schön und sie helfen dir auch so ein bisschen zu reflektieren. Es ist so, als wenn du morgens ins Büro kommst, als erstmal deine To-Do-Liste machst. So machst du das dann eben monatlich. So, wir fangen mal mit dem ersten an, was du dir aufbauen solltest und was in diese Jahresplan reingeholt, und das sind die Soft Skills. Und das ist etwas, was du wirklich nur in der Jahresplanung dir aufschreiben solltest. Okay, welche Soft Skill Richtung möchte ich dieses Jahr anpacken? Die Monatsplanung kannst du da aus vorlassen, die dienen nur als Reminder. Und als bester Weg für Soft Skills finde ich momentan immer noch Bücher. Am besten liest du mindestens ein Buch im Jahr. Und ich weiß, es gibt Leute, die lesen das jeden Monat. Ich gehöre auch dazu. Aber wenn du Anfänger bist und dich noch nicht so gerne immer mit Büchern beschäftigst, ein Buch pro Jahr, wenn du es kannst, zwei, drei. Lesen ist generell richtig gut für dich. Ist gut da oben für den Kopf, ist gut für die Konzentration und es lenkt dich auch nicht so ab wie die ganzen flackernden Bilder links und rechts. Und es gibt sehr viele verschiedene Dinge, die du zum Thema Soft Skills lesen kannst. Es geht mir hier primär um Dinge, die das Mindset betreffen, die das Zwischenmenschliche betreffen, die Psychologie am Arbeitsplatz betreffen, also wie du mit anderen Menschen interagierst, wie andere Menschen mit dir in bestimmten Situationen interagieren. Es geht um Selbstorganisation und es gibt natürlich auch um Präsentationen von seinen Ergebnissen, also von deinen Ergebnissen und auch von dir selbst. Was du auswählst, obliegt komplett dir. Das musst du wirklich für dich schauen. Ich habe immer so eine Mischung aus Inspiration und Lebenserfahrung. Ich lese sehr gerne eben auch Biografien bzw. Autobiografien. Können wir auch nochmal separat drüber reden, weil das Thema zum Beispiel Steve Jobs, Bill Gates und solche Geschichten interessiert mich immer total, was diese Menschen gemacht haben, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie sind. Grundsätzlich kann ich halt so Sachen empfehlen wie Grit, the Power of Passion, das ist sehr schön, wo es darum geht, immer und immer wieder dabei zu bleiben. The Subtle Art of Not Giving a das können wir hier mal ausblenden. Barking Up the Wrong Tree, Death by Meeting, all solche Geschichten. Ich packe die Liste in die Beschreibung unten drunter. Ich persönlich bevorzuge englischsprachige Bücher, einfach weil es mich ein bisschen auch noch aus dem normalen Mindset rausholt und weil ich dann wie zwei Fliegen mit einer Klappe erschlage. Ich habe nicht nur meine Soft Skills und alles andere in Bewegung gesetzt, sondern habe auch gleichzeitig meine Englischkenntnisse noch ein bisschen gefeilt und herumgefeilt. Und wenn das mit dem Lesen wirklich nicht klappt, dann ist die Alternative natürlich auch noch ein Hörbuch. Das ist auch okay. Aber wirklich versuch zu lesen. Lesen ist so gut für dich und deine Konzentrationsfähigkeit. Das kann kein anderes Medium in der Form schaffen. Also Minimum ein Buch, das planst du einmal im Jahr, am besten 2 bis 3. Und wirklich was so allgemeines Mindset anbelangt. Wir reden hier noch nicht über Software-Skills, sondern es sind so reine Soft-Skills und Industry-Sachen. Ganz, ganz schön. Ich mache nochmal ein separates Video. Das nächste, was du planen solltest, ist, wie es in deiner aktuellen bzw. in deiner nächsten Rolle weitergehen soll. Das machst du auch einmal im Jahr. Das brauchst du nicht monatlich machen. Die Konsequenzen aus dem, was du einmal im Jahr entscheidest, die schleppst du dann quasi in die monatlichen Planungen rein. Aber erstmal guckst du, wo stehst du im Moment? Wie ist deine aktuelle Rolle? Wie lange bist du in deiner aktuellen Rolle? Und wie soll deine nächste Rolle dann gegebenenfalls aussehen? Im Idealfall bist du in den niedrigen Rollen, also in den Non-Senior-Rollen und ich sag mal sowas wie Frontend-Entwickler, Mobile-Entwickler oder auch selbst wenn du mit Application-Developer anfängst, bist du da maximal 2 bis 3 Jahre und dann solltest du in die nächst bessere Quote-unquote-Rolle wechseln. Besser ist ein relativer Begriff. Mit besser meine ich besser gezahlt und bessere Möglichkeiten, noch weiter in eine Senioritätsrolle aufzusteigen. Denn eben Frontend-Entwickler und zum Beispiel Mobile-Entwickler, das sind die sehr schlecht bezahlten Rollen. Das haben wir bei einem Video, haben wir uns ja mit Stack Overflow-Sachen zusammen angeschaut. Und da hast du gesehen, also das sind die wirklich am miesesten bezahlten. Und was eben auch wichtig ist, in diesen beiden Rollen gibt es gar keine Senior-Rollen. Das heißt, du kannst nicht wirklich nach oben aufsteigen. Dementsprechend willst du da schnell raus. Eben als Frontend-Entwickler möchtest du eben so schnell wie möglich Backend-Entwickler, Full-Stack und dann vielleicht Senior-Full-Stack und dann kannst du immer noch schauen, dann bist du eben beim Architect oder Ähnlichem. Beim Mobile-Entwickler kannst du eigentlich relativ gut zum Application-Developer rübergehen. Da kannst du Senior-Application-Developer werden als Beispiel. Im Idealfall, also Daumenregel, im Idealfall bist du bei jeder Rolle ein Jahr länger. Also die erste Rolle machst du 2 bis 3 Jahre, die nächste Rolle machst du 3 bis 4 Jahre, die Rolle danach 4 bis 5 Jahre, weil diese Rollen natürlich auch immer anspruchsvoller werden. Also zum Beispiel, sagen wir mal, du bist ein Frontend-Developer und hast das Gefühl, okay, du willst ein bisschen mehr so in die Architekturecke, dann sagst du als nächstes, du gehst rüber zum DevOps. Und vom DevOps wirst du zum Cloud-Architekt. Und vom Cloud-Architekt wirst du zum Software-Architekt. Das heißt, der Software-Architekt braucht am längsten, also 5 bis 6 Jahre, hast du da Erfahrung. Aber der Frontend-Entwickler vielleicht nur 2 bis 3 Jahre. Das ist wichtig, dass du dir das vorher überlegst und dass du das planst. Und dass du das auch weißt. Also wenn du weißt, du bist noch in dieser Phase drin von einer Rolle, dann merkt ihr das, okay, dieses Jahr bin ich in dieser Rolle drin und alles, was ich als nächstes plane, dazu kommen wir gleich, das bezieht sich darauf, diese Rolle zu festigen. Willst du eine neue Rolle? Dann sagen wir mal, du bist Frontend-Entwickler und du möchtest jetzt vielleicht Backend-Entwickler werden. Dann ist das ganze Jahr von der Planung her darauf ausgerichtet, alle Skills aufzugreifen, um dich für eine Backend-Entwickler-Stelle bewerben zu können. Das ist die Idee dahinter. Und es ist total individuell, das weiß ich, aber du musst einfach drüber nachdenken, du musst auch jedes Jahr drüber nachdenken. Die Regel ist einfach, du willst nach oben, du willst weiter raus, du willst aus den einfachen Tätigkeiten raus. Einfache Tätigkeiten werden schlecht bezahlt, je leichter die Tätigkeit zu lernen ist und je leichter sie zu machen ist, desto schlechter ist die Bezahlung. Ganz simpel, so spielt der Markt. So, was du dann auch planst, und das machst du nicht jährlich, sondern das machst du dann monatlich, sind Grundlagen festigen, die du hast. Jeder von uns in der Informatik hat ja so ein Imposter-Syndrom, dass er das Gefühl hat, er kann eigentlich nichts. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das, weil Informatik halt so ein Riesenthema ist, also unendlich weit. Deswegen würde ich dir anraten, jedes Jahr 2 bis 3 Grundlagenthemen zu nehmen. Und die richtest du ein bisschen an der Rolle aus. Entweder in der Rolle, in der du im Moment bist, oder in die Rolle, in die du hin willst. Und das überprüfst du in jeder Monatsplanung. Mach in der Jahresplanung, kannst du sagen, okay, ich hätte gern ungefähr diese und jene Grundlage und dann machst du, weil du 2 bis 3 machst, sagen wir mal, im Vierteljahresrhythmus schaust du, ob du diese Grundlagen so ein bisschen aufgenommen hast. Also Grundlagen kann alles möglich sein. Es können Algorithmen sein, Collection sein, Sortierung sein, Speichermanagement, Versionskontrollsysteme, Authentication-Methoden. Du kannst zu Datenbanken kommen, dann kannst du dich mit SQL und Non-SQL-Datenbanken rumplagen, kannst dir überlegen, wie Indexe funktionieren, was Asset ist. Datenreplikation, du kannst über Sharding nachdenken, du kannst über Grundlagen von TCP/IP nachdenken. Das ist übrigens super wichtig, das sollte man wirklich wissen. DNS, Mail-Server, Linux-Server-Architektur, Active Directory bei Windows ist wichtig, Encoding, was Storage-Lösungen anbelangt, was Dateisysteme anbelangt, Command-Line und PowerShell auf der anderen Seite bei Windows. All das kann man machen. Ich meine, Basic ist im Endeffekt das ominöse IT-Handbuch für Fachinformatiker. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend, wenn du da durchblätterst. Einfach, es gibt so viele Dinge, die man eigentlich wissen müsste und irgendwie nicht mehr macht. Kann ich total empfehlen. Ich würde dieses Handbuch da tatsächlich nehmen und dann Tandem vielleicht mit YouTube zusammen. Oder alternativ kannst du natürlich auch sowas wie Udemy machen oder EDX, die bieten zu bestimmten Themen auch Kurse an. Wichtig ist es nicht, du sollst dich nicht damit überlassen. Es soll irgendwas sein, was in einem vertretbaren Aufwand zu machen ist. Also sprich, wo du sagen wir, maximal 10 bis 20 Stunden pro Quartal investieren musst. Am besten kriegst du auch noch ein Zertifikat am Schluss. Das Zertifikat ist nur für dich, für deine eigene Schulter, zu sagen, jo, du hast es gepackt dieses Jahr. Während die anderen Lappen da draußen noch nicht mal das Buch angeguckt haben, hast du das Thema verstanden. Das ist wirklich gut. Und dafür machst du das eben auch, wenn du zurückblickst. Du guckst wirklich im Folgejahr dann, wow, was habe ich dieses Jahr alles Neues gelernt? Wow, das ist richtig gut. Machst dann große Haken drin, dann kannst dich feiern, gibst dir selbst einen großen Burger aus oder was auch immer du brauchst, um zu feiern, mach das. Das ist quasi der Sinn und Zweck. Und die Grundlagen jedes Jahr. Du guckst jedes Jahr, was dir an Grundlagen fehlen, denn es kommen ja so viele neue Technologien dazu, dass die gehen garantiert nie die Ideen aus, was du machen kannst, um an den Grundlagen weiter zu arbeiten. So, einmal tief durchatmen. Jetzt kommen wir zu dem Lieblingsthema, was jeden interessiert. Und das sind die Sprachen, also die Programmiersprachen. Die haben einen sehr direkten Zusammenhang zu deiner Rolle. Je höher die Rolle wird, also sprich, wenn du Frontend-Entwickler bist, ist klar, was du für Programmiersprachen nimmst. Wenn du ins Backend kommst, verändern sich die. Wenn du Full-Stack bist, dann hast du noch mehr. Und wenn du, was weiß ich, in Application-Development gehst, hast du natürlich ganz andere Sprachen, wenn zum Beispiel Application-Game-Development ist, als im reinen Frontend-Development. Deswegen ist Sprachen auch so ein super individuelles Ding. Wichtig ist, und das sage ich dir jetzt so hier unter uns, als jemand, der schon seit 20 Jahren codet. Programmierung wird total überbewertet als Softwareentwickler. Ich habe tausendmal schon gesagt, beim Softwareentwickeln ist Programmierung nur ein Teil des Ganzen. Und die Qualität des Codings ist okay, wenn die durchschnittlich ist. Du brauchst überhaupt nicht überdurchschnittlich coden und du brauchst auch nicht bei, was weiß ich, den besten Code im ganzen Team zu haben. Das Wichtigste ist, du hältst dich an die Coding Guidelines und du dokumentierst, was du tust und warum du es tust. Und am Ende des Tages sage ich dir, aus meiner Perspektive, ist mir ein simpel geschriebener Code, den ich verstehe, wenn ich ihn scanne, viel, viel lieber als sophisticated Algorithms ohne Doku dazu. Dementsprechend das erstmal ganz locker machen. Auch dieser Spruch, Code is Art, davon halte ich nichts. Wir sind hier Softwareentwickler, wir sind hier nicht irgendwelche Künstler. Als Softwareentwickler sehen wir das Ganze. Code ist nur Mittel zum Zweck. Code sind quasi die Steine und der Mörtel, den wir nehmen. Aber eigentlich haben wir das ganze Haus im Auge und nicht nur die Steine und den Mörtel. Dementsprechend 99% der Softwareentwicklungsprojekte sind sehr kurzlebig und es spielt keine Rolle, ob die besonders schön sind. Sie müssen performant sein, das ist korrekt. Sie sollten nachhaltig sein, also man sollte sie ausbauen können. Und sie sollten vor allen Dingen richtig gut dokumentiert sein. Das ist wichtig. Ob du dann da drin wie ein Fünfjähriger gecodet hast oder wie ein junger Gott, ist mir egal, solange es gut funktioniert. Ne? Ganz wichtig. So, dann back to topic. Ich bin da so ein bisschen ausgebrancht zum Ranten. Als Sprachen würde ich dir empfehlen, egal welche Sprachen du momentan hast, du solltest jedes Jahr am besten zwei Kurse machen, Minimum ein, aber am besten zwei Kurse, die Sprache, in der du momentan arbeitest oder zu der du hin willst, um die zu vertiefen. Ein bis zwei Kurse, entweder EDX oder Udemy oder Code Academy. Das ist wirklich wichtig, denn wenn du in einem täglichen Coding bist, dann machst du es einfach so, wie du es immer machst. Du hast dann irgendwo so deinen Rhythmus, aber du brauchst einfach neuen Input und du musst neue Dinge sehen. Das heißt, das sollte so oder so kommen. Das heißt, du machst dir zwei Slots sozusagen für Programmiersprachenkurse. Die sollten maximal 4 bis 6 Wochen sein, damit sie sich A, zu den anderen Sachen gut reinreihen, also ne, worüber wir eben gesprochen hatten, Grundlagen und so ein Gezeugs. Und es kommt ja noch ein bisschen was jetzt im Video. Und es sollten Dinge sein, die vor allen Dingen vertiefen oder wenn du das Gefühl hast, du hast Grundlagen. Was ist, woher weißt du, dass dir vielleicht noch Grundlagen fehlen? Wenn du ständig Google und Stack Overflow für dieselben 5 Dinge öffnen müsst, dann weißt du, da oben ist irgendwas noch nicht angekommen. Geh in diese Themen rein. Wenn du ein guter Coder bist, dann brauchst du nicht Stack Overflow und Google. Dann hast du 90% von deinen Lösungsmöglichkeiten da im Kopf und kannst sie rauscoden. Und ich meine, du hast ja dann auch noch solche Sachen wie Autocompletion. Also formal ab einem gewissen Punkt solltest du gar nicht mehr so viel links und rechts Sachen reinholen. Auch wenn du vertiefst, ab einem gewissen Punkt, ab der zweiten, dritten Programmiersprache sowieso, merkst du, dass Dinge sich wiederholen, dass es Muster gibt, egal welche Programmiersprache. Deswegen sind diese Fundamente so extrem wichtig. Also der Idealfall ist, wenn du ein paar Mal das bei Stack Overflow oder bei Google gecodet hast, du siehst es ja in den Suchergebnissen, hat die Seite das letzte Mal vor 3 Stunden besucht und so ein Zeug, dann solltest du das in deine Grundlagenliste für die Programmierung nochmal mit reinnehmen und du solltest da wirklich rangehen. Und auch wirklich ein bisschen hands-on bei den ganzen Sachen machen. Das versuchen, entweder in deine Projekte reinzubringen oder in ein Pet-Project. So, welche Sprachen? Jetzt ganz kurz, ich mache nochmal ein separates Video zu den Sprachen für 2022. Aber im Endeffekt 3 Sprachen. Und zwar an unterschiedlichen Punkten deiner Karriere. Du steigst im Regelfall mit einer billigen Sprache, also einer einfachen Sprache ein. Das ist bei den meisten Leuten entweder JavaScript oder Python. Die sind leicht zu lernen, ergo schlecht bezahlt und bieten auch kaum Aufstiegschancen. Das ist das, was du für deinen Einstieg, also als Junior bis Anfang Mid-Level-Entwickler machen solltest. Also diese Sprache erstmal rund zu können, egal welche von beiden. Ob Python oder JavaScript, suchst dir aus. Wenn dir nicht sicher bist, dann nimm die Münze, das hilft immer. Das nächste Sprache über die Einsteigersprache heraus, solltest du so eine Art Langfriststprache, die nenne ich auch ganz gern so Cash-Cow-Sprache, nehmen. Eine langfristige Sprache sind die großen, also C-Sharp, Java oder C++, die großen, betagteren, objektorientierten Sprachen. Das ist so, dass du in diesen Sprachen nicht nur die Sprache als solches lernst, sondern auch komplette Konzepte, die da dran langhängen. Und die Konzepte kannst du nachnutzen für jede weitere Sprache später. Und die Sprachen sind schwierig. Ja, das ist der Grund, warum sie richtig gut bezahlt sind und warum es auch sich lohnt, da reinzuarbeiten. Denn eben, es kann nicht jeder 45 Minuten Video bei YouTube wirklich gut sein, also Proficiency in diesen Sprachen erwerben. Du musst dir Zeit geben. Und das sind Sprachen, die einmal mehrere Jahre dauern, bis du sie gut im Griff hast, die aber auf der anderen Seite über Jahrzehnte nachgenutzt werden können. Das heißt, wenn immer du irgendwo mal ausbranchst und irgendwas machst oder einfach mal einen Klogriff im Job machst, das ist die Sprache, zu der du zurückkehren kannst und die dir dann helfen wird, dich immer wieder an den Punkt zu bringen, hier kann ich erstmal einen sicheren Job haben, hier kann ich immer ein Jahr ein bisschen durchatmen und mich noch ein bisschen neu orientieren. Und es ist auch nicht schlimm, dass man damit viel so mit Legacy-Systemen zu tun hat. Es gibt extrem viele Firmen da draußen, die alte Software betreiben und die froh sind, wenn sie Leute finden, die an dieser Software noch rumschrauben. Und ich meine, C-Sharp sowieso ist ja irgendwie auch im Gaming-Bereich super verbreitet, im Backend-Bereich. Also damit kann man nicht viel falsch machen. Java kannst du auch eigentlich nichts falsch machen. Und C++, ja, das ist auch eigentlich sehr gut. Gerade im Applikationsbereich ist das so. Und diese Sprachen sind nachher auch deine Eintrittskarte in große Unternehmen, in Konzerne. Und das ist das, wo du hin willst. Das ist das, wo das große Geld auch gezahlt wird. Eben, wenn du irgendwo mit 30, 35 anfängst, in den Jobs, die du dann willst, mit den großen Sprachen, bist du im Regelfall ja auch mit 70, 80 dabei. Das ist der Weg, den du beschreiten solltest. Eben, je härter die Sprache, desto besser die Bezahlung in der Regel. Und eben, da das nicht jeder kann. Die dritte Sprache, die du dann haben solltest, während du deine Langfrist- oder Cash-Cow-Sprache lernst, ist so eine Nischensprache. Und die Nischensprache kannst du dir wie aussuchen, wozu du Bock hast. Die Nischensprache würde ich immer erst nach der Langfrist-Sprache nehmen. Und die Nischensprachen sind halt so die Themen, die ständig irgendwie bei mir in den Kommentaren spielen. Was ist mit Rust oder was ist mit Go oder was ist mit Lua, was ist mit Clojure, was ist mit Smalltalk und solchen Geschichten. Das sind Nischensprachen, die kann man machen und die sind, wenn man das Unternehmen findet, dass diese Nische bedient, sind die richtig gut, aber du hast immer noch deine Langfriststprache, die zweite Sprache, die du gelernt hast, die dir quasi das Leben rettet und auch im Notfall die Brötchen bezahlt. Und von dem Punkt an, wenn du das so durchgearbeitet hast, in 10, 12 Jahren, dann kannst du so viel Sprache machen, wie immer du willst. Also ich meine, ich glaube, ich habe irgendwie 8 oder 9 Sprachen, vielleicht ist es auch mehr. Mich interessiert inzwischen nicht mehr. Sprache ist wirklich nur das Mittel zum Zweck. Das ist sind die Steine und der Mörtel und couldn't care less about anything. Also wirklich, mir ist das vollkommen wurscht, welche Sprache. Wenn es den Kunden happy macht, wenn es dem aktuellen Zweck dient, dann lerne ich halt eine neue Sprache. Das spielt überhaupt keine Rolle, also keine emotionalen Bindungen. Um das jetzt wieder in die Jahresplanung zurückzuführen. Also du solltest 2 Kurse pro Jahr machen, die entweder deine aktuelle Sprache vertiefen, sprich wenn du eine Einsteigersprache hast in den ersten 2-3 Jahren, oder die nächste, das wird bei den meisten Leuten ja die Langfriststprache sein, noch weiter ausbauen oder irgendwann mal einen Fuß an den Boden kriegen. Im Idealfall hast du auch hier ein Zertifikat, das ist immer gut, heb dir das auf. Es gibt Firmen, wo man wirklich hinterher ist und man einen Haufen Zertifikate abkippen kann, dass man zeigt, du, ich mache was. Weil du kannst ja nicht beweisen, dass du den ganzen Tag YouTube geguckt hast für Coding, sondern auch für irgendwelche anderen Sachen. Dementsprechend würde ich das ruhig auch mit Zertifikaten machen. Und bei Code Academy versteht sich das von selbst. Da hast du ja eh deinen Account, wo man immer sehen kann, wie weit du vorangekommen bist. Einmal im Jahr planst du deine 2 Kurse. Und dann sind wir jetzt schon beim Thema Pet Project und Hobby Projekt. Auch das solltest du planen. Du solltest dir einmal im Jahr grob überlegen, welches Pet Project möchtest du dieses Jahr anpacken. Hier wieder nichts zu Großes. Übernimm dich nicht. Nimm dir irgendwas, wo du mal, sagen wir mal, 2 Wochenenden opferst. Und mit 2 Wochenenden meine ich jetzt auch nicht von 6 Uhr morgens bis Mitternacht, ne? Sondern ich meine so seriös von 14 Uhr Nachmittag bis 20 Uhr, 2 Tage lang, 3 Tage lang, wo du mal ein bisschen rauskommst aus deiner Coding-Comfort-Zone. Also wenn du so wie ich quasi im Java-Bereich unterwegs bist, dann nimmst du irgendwas, was vielleicht mehr Hardware-Hands-on ist. Deswegen mag ich die Raspberry Pis ganz gerne. Oder ich gehe komplett raus und gehe in die Amazon-Cloud und bastel da ein bisschen was rum, was mich eben rausbringt aus meiner Comfortzone und was mir auch Dinge bringt, die ich vielleicht sonst im Job gar nicht so habe, die aber mit Informatik was zu tun haben. Also ich meine, du kannst auch so ganz triviale Sachen machen wie baue eine Festplatte auseinander, mach Fotos davon, stell sie in einen Blog, weil ich wette, es gibt nicht viele Leute, die Festplatten auseinandergebaut haben bisher. Halt einen Vortrag über irgendwas, über den Job als Softwareentwickler an deiner Schule. Mach ein Haushaltsbuch als Excel-Tabelle, mach ein Haushaltsbuch in einer Programmiersprache deiner Wahl. Benutz mal Linux für einen Monat oder was weiß ich, klemm die Maus für eine Woche ab und versuch mal dein Betriebssystem ohne Maus und nur noch mit Tastatur zu bedienen. Das ist sowieso eine sehr interessante Erfahrung. All das kann ich empfehlen und du kannst auch einen Artikel schreiben. Eins davon pick dir raus und versuch das im Jahr im Auge zu behalten, dass du dieses Pet-Project machst. Im Idealfall nimmst du irgendwas, was du aus den Grundlagen hast oder als Vorbereitung für deine Rollen, wo du noch ein bisschen drüber hinausgehst. Die Idee ist, was zu machen, was mit Informatik zu tun hat, nicht zwangsweise mit Softwareentwicklung als solches, sondern mit Informatik als Ganzes, um deinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Und dass es auch was Bleibendes ist. Und mit Bleibendes meine ich, mach Fotos, wenn es irgendwas physisch ist, wie ein Raspberry Pi oder sonst irgendwas. Stell den Code online, wenn du was programmiert hast, also bei GitHub. Oder mach einen Blog und stell da irgendwas ein. Das ist wichtig. Und natürlich auch red mit deinen Kollegen drüber. Auch das ist noch eine gute und wichtige Sache. Und das Pet Project bringt uns jetzt eigentlich direkt in den gesamten Bereich Selbstvermarktung. Und das geht sehr häufig vergessen, irgendwie bei Softwareentwicklern. Aber bei guter Selbstvermarktung geht es wirklich darum, dass du nicht zum Job gehen musst, sondern der Job zu dir kommt, wenn du das korrekt machst. Dass du dich also weniger via Stellenanzeige bewerben musst, sondern Leute dich ansprechen, möchtest du hier oder dort arbeiten und dich auch nicht nur so komisch ansprechen, sondern schon relativ gezielt mit deinen Skills und wo deine Reise hingehen soll. Und du solltest natürlich auch zu jeder Zeit nach Möglichkeit was in der Hand haben, also sprich aktuelle Vita oder sonst irgendwas, wenn jemand im Unternehmen oder auch in irgendwelchen anderen Zusammenhängen deine Kompetenz, deine technische Kompetenz in Fragen stellt. Hast du ein gutes Selbstvermarktungskonzept um dich herum, wird niemand das in Frage stellen. Und im weitesten Sinn ist eine gute Selbstvermarktung nichts weiter als ein öffentlich geführtes Tagebuch, wie auch immer du das Tagebuch machst und du hast Kontrolle über dieses Tagebuch. Grundlage ist das, was dir wahrscheinlich jetzt auch als erstes einfällt, dein Xing oder dein LinkedIn-Profil. Das sollte immer auf dem neuesten Stand sein und auch ein bisschen mehr Beschreibung beinhalten. Also sprich, nicht nur ich bin jetzt C-Sharp-Programmierer bei Firma XY, sondern bei Firma XY löse ich dieses und jenes Problem für die Kunden oder habe ich bereits dieses und jenes Problem für die Kunden gelöst, konnte bei dem Kunden schon dieses und jenes erreichen und dafür habe ich, dann kannst du deine Werkzeuge einsetzen, was auch immer, das Framework XYZ mit C-Sharp oder mit JavaScript oder was auch immer gemacht. Das ist wichtig und das solltest du auch wirklich regelmäßig updaten. Ich würde immer sagen, so Pi mal Daumen, zweimal im Jahr ist gut, das zu aktualisieren. Und wann immer du zum Beispiel neue Zertifikate oder sowas gemacht hast, guck, ob du die Skills, die du gelernt hast, irgendwie in die Beschreibung vom Job oder du hast ja auch Möglichkeiten, noch Pet Projects einzufügen und was du in den Pet Projects gemacht hast, irgendwie noch darzustellen. Also, dass du immer zeigst, ja, ich bin dabei, ich bin dran. Wenn wir dabei sind, mach ein professionelles Foto. Geh wirklich zu jemandem hin, der ein gutes Foto von dir macht, in einer bestimmten Pose. Weißt du, so wie ich dann in die kommentierte Tastatur reinbeiße. Irgendwie sowas. Irgendwas, was sich die Leute merken können. Das ist auch relativ wichtig. Was immer du an offiziellen Zertifikaten hast, also was weiß ich, so für Cloud-Zertifizierung zum Beispiel, oder wenn du irgendwas von Red Hat oder Cisco hast, das gehört da auch mit rein. Das ist auch gut. Das sind diese seriösen Zertifikate. Also Udemy ist nicht so seriös nach außen, aber es gibt eben so einige, Red Hat gehört zum Beispiel dazu, oder Cisco oder auch die Azure oder die Google Cloud oder die AWS Cloud Geschichten, die könntest du dann auch mit reinnehmen. Das kommt immer gut, das ist ja momentan auch recht gut gefragt. So, das ist quasi die Grundlage, das ist Basement, ne? Und dann kommt dein Pet Project auf jeden Fall immer noch dazu, das sollte sichtbar sein, irgendwas von dem Pet Project sollte definitiv sichtbar sein, wie auch immer du das machst. Wenn du dann noch ein gutes Repo hast, ein GitHub-Repo, dann bindest du es da auch ein, hältst das auch aktuell und kümmerst dich darum, dass da gute Readmes drin sind, dass wenn jemand Fragen hat, dann du die Fragen auch beantwortest. Du kannst, wenn du kein Pet-Project hast, vielleicht auch einen kleinen Blog machen mit dem ein Problem, was du in diesem Monat besonders gut gelöst hast. Dann bindest du das quasi gleich noch in deine monatlichen Eigenreviews mit ein. Wenn du guckst, ob du dein Ziel erreicht hast, dann machst du gleich noch so einen Blogartikel. Das muss nichts Riesiges sein. Das reichen kurze Sachen, wo du zeigst, dass du Skills hast. Und du wirst feststellen, wenn du das jeden Monat machst, nach einem Jahr hast du 12 Artikel, nach 2 Jahren hast du 24. Und auf einmal hast du, wenn du Glück hast, ein richtiges Standing und Leute fangen an, dich zu fragen. Also ich beobachte das bei meinen Gists zum Beispiel, wo ich nur kurze Snippets bei GitHub einstelle zu bestimmten Problemen, dass also wirklich Jahre später, also jetzt habe ich irgendwie 8, 9 Jahre später für einen Gist einen Kommentar bekommen, wo sich jemand bedankt hat. Das kannst du wirklich auch mit ganz simplen Mitteln machen. Blog und pack das dann da rein. Du kannst natürlich auch irgendwo für jemanden schreiben, also einen Artikel schreiben einmal im Monat. Und das ist dann aber schon ein bisschen so eine Nummer härter. Da muss man sich eben auch wirklich genau mit einem Thema beschäftigen. Das ist so fast so eine Art Essay. Und wenn du es dir richtig geben willst, dann machst du einen Podcast oder einen YouTube-Kanal. Alles auch nicht so dramatisch. Egal, wofür du dich entscheidest, ob du nur das Pet-Project präsentierst oder GitHub oder einen Blog oder was auch immer, präsentier das richtig sauber nach außen. Nicht viel, aber wirklich sauber und super. Und dann wirklich auch so, weißt du, so mit geschwollener Brust kannst du sagen, hier, ich habe das gemacht, mach's besser, wenn du mir irgendwie was sagen willst im Job. Also das hilft dir wirklich, ein bisschen dein Standing zu bekommen. Es ist alles die Kategorie, tu Gutes und rede darüber, wenn du es hübsch zusammenfassen willst. Dann haben wir als letztes natürlich noch die neuen Arbeitgeber. Auch über die solltest du nachdenken, auch die solltest du planen. Und das machst du in der Jahresplanung. In der Regel machst du in der ersten Karrierehälfte, also erst am Anfang deiner Karriere, das sind die ersten 10 Jahre, häufigere Arbeitgeberwechsel. Also ich würde sagen, alle 2 bis 3 Jahre. Das ist Pi mal Daumen. Du kannst aber 4 Jahre da irgendwo bleiben, kannst aber nach einem Jahr gehen. Es geht nur darum, dass du regelmäßig mal was anderes siehst. Also, damit du deine technische Erfahrung ein bisschen besser ausbauen kannst, musst du einfach mal woanders schnuppern. Die Leute coden überall anders. Jeder hat seine eigenen Environments. Das Setup läuft anders. Maintenance bei den einen Leuten gibt es Maintenance bei den anderen. Die wissen gar nicht, wie Maintenance geschrieben wird. Das ist wichtig, das lernst du. Dann solltest du natürlich auch die Unternehmenstypen kennenlernen. Von der kleinen Firma bis zum mittleren Großmittelstand und auch Konzerne. Im Idealfall hast du das in den ersten 10 Jahren deiner Karriere alles gesehen. Und das ist auch wirklich Hand in Hand mit den Programmiersprachen, über die ich gesprochen habe. Hast du eine von den großen Programmiersprachen, die Cash-Cow-Sprache, deine Hauptsprache, dann kommst du eben doch einfach an Konzerne rein. Guckst es dir an, schaust, ob das was für dich ist, kannst du damit umgehen, wie das da funktioniert, freust du dich über das Geld, was du in dem Fall mehr bekommst als bei einem kleineren Mittelständler. Das ist wichtig. Dann natürlich auch wichtig zu wechseln für die Rollen. Das würde ich immer anraten. Ich würde eine neue Rolle auch wirklich auch an einen neuen Arbeitgeber knüpfen. Dann verbindest du wirklich gleich alles zusammen. Du kannst dich also komplett neu aufstellen, neu erfinden bei jedem Arbeitgeber. Und du musst auch nicht erst diskutieren, ich würde jetzt gerne als Frontend-Entwicklung in die Backend-Entwicklung. Und dann kommt doch immer noch einer um die Ecke und sagt, aber könntest du nicht noch mal ein bisschen das hier am Frontend machen? Du hast das ja früher immer gemacht. Das vermeidest du, wenn du wirklich zu einem neuen Arbeitgeber gehst. Und klar, Geld ist ganz simpel. Du gehst zu einem neuen Arbeitgeber und du kriegst immer mehr Geld. Das ist die simpelste Variante, mehr Lohn auszuhandeln. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwo um 2-3% zu betteln. Wenn du irgendwo anders hingehst, unter 10% mehr machst du es nicht. Es wird wirklich so Pi mal Daumen. Wenn du ein bisschen mehr Schneid hast, wenn du ein bisschen besser drin bist, kannst du auch 20% machen. Es gibt eine natürliche Obergrenze. Ne? Das ist ganz logisch. Das Gefühl bekommst du dann auch. Aber ich denke, du kannst dann wirklich das nutzen. Denn wenn du irgendwo an deinem alten Arbeitsplatz erst betteln musst, um mehr Lohn zu bekommen, nein. Geh woanders hin, lass dir mehr Geld zahlen, nutz das aus, du kannst mehr Erfahrung sammeln. Das Gesamtpaket, das stimmt wirklich. Und es gibt dir auch wirklich ein besseres Standing in Bewerbungsgesprächen. Denn wenn du da bist in so einem Bewerbungsgespräch und du warst die letzten 8 Jahre beim selben Unternehmen, ja, dann geben dir sicherlich erstmal keinen hohen Lohn, weil sie denken, ah, das ist so einer, der will sich dann schön gemütlich machen und der ist froh, wenn er dann gemütlich in der Ecke sitzt und vielleicht auch nicht zu viel Verantwortung übernehmen. Wenn du sagst, du hast alle 2 bis 3 Jahre in einer anderen Firma und hast dies gesehen und jenes gesehen, du bist voll dynamisch und du möchtest auf jeden Fall von der Seniorrolle, die du jetzt hast, noch in das nächsthöhere Rolle und du könntest dir irgendwann eine Leitungsposition vorstellen, dann hast du in Gesprächen einfach wirklich einen anderen Hebel, als wenn du so der kleine Duckmäuser bist, oh ja, ich habe da halt 8 Jahre gearbeitet und jetzt wollte ich mal was anderes machen. Das kommt einfach nicht so gut. Dementsprechend plan deine Arbeitgeberwechsel, plan sie einmal im Jahr, eben guck, ob es fällig ist im nächsten Jahr, wenn du 2 bis 3 Jahre rum hast. Und das ändert sich erst, wenn du 10, also 15 Jahre im Job bist, dann bleibst du auch lange bei Arbeitgebern. Aber dann hast du auch eine andere Rolle, dann hast du auch eine andere Möglichkeit, auf bestimmte Dinge im Unternehmen Einfluss zu nehmen und du hast in der Regel dann ja auch viel mehr gesehen. So, jetzt die Frage, wie macht man all diese Dinge am besten? Was ich empfehlen kann, ist wirklich ein großes DIN A4 Blatt. Also ich meine, es gibt so 1000 fancy Bücher, die man draußen für viel Geld kaufen kann, so leere Bücher, die dann einem so erklären, wie man dann alles planen soll. Nee. Nimm ein ganz simples DIN A4 Blatt und du gehst durch all die Punkte, über die wir eben gesprochen haben und machst dir dafür eine Planung für den ersten Monat. So sieht das bei mir aus. Ich habe das jetzt mal eingefärbt. Bei mir sieht das natürlich nicht so bunt aus. Bei mir sieht das so aus für den jeweiligen Monat, aber so einfach die Kategorien. Und du hast quasi links oben und rechts oben der aktuelle Monat. Einfach, dass du links oben siehst, du, was du diesen Monat machen möchtest. Und daneben, was du jeden Monat machst. Kopf daneben, hallo. Und jeden Monat sind so Sachen, was steht bei mir zum Beispiel drin, 9 Termin für den nächsten monatlichen Review, dass ich das nicht vergesse. Zack, okay, dann review ich quasi meinen Monat, ob alles gegangen ist. Ich nutze das eben auch gleich, um zu sagen, Mensch, guck auch mal über deine Finanzen, Lars, und mach das mal vernünftig. Auch das steht hier drin. Hier steht auch drin, die jeweiligen Excel-Tabellen zu pflegen, dass ich das im Auge behalte. Und dann mache ich auch große Haken, also wirklich mit Absicht große Haken hinter den jeweiligen Dingen, die ich im zurückliegenden Monat geschafft habe. Und ich mache Kreuze bei Dingen, die ich nicht geschafft habe und schreibe mir auch dahinter, warum. Gegebenenfalls habe ich irgendwelche Dinge, die ringsherum passiert sind, was weiß ich, man ist krank geworden, man ist umgezogen, PC ist explodiert, Dinge, die eben passieren. Und wenn du dich aber überschätzt hast und das Gefühl hast, ich hätte diesen Monat 3 neue Sprachen lernen sollen, eine neue Rolle und auch noch sonst irgendwie ein Buch lesen sollen, dann kannst du vielleicht einfach ein bisschen für dich lernen, das nächste Mal, den nächsten Monat ein bisschen zurückzufahren. Der große Block in der Mitte hier, das ist quasi das Backlog und da schreibe ich die gesamten Ziele für das gesamte Jahr rein. Also das, was wir vorher gesagt haben, was ich an Grundlagen machen will, was ich vielleicht an neuen Soft Skills aufbauen will, und so weiter und so fort, das schreibe ich mir rein. Und im Idealfall schreibe ich auch noch einen Monat davor, beziehungsweise eine Jahreszeit. Also manchmal steht da, also jetzt bei mir steht zum Beispiel, im Sommer will ich mal irgendwas mit der Rentenversicherung klären, weil ich ja in der Schweiz lebe, aber trotzdem in der deutschen Rentenversicherung mal irgendwann vor Urzeiten was eingezahlt habe. Dann steht da nur Sommer. Dann steht für März, ich möchte gerne einen Udemy-Kurs XY machen. Dann steht für April, ich möchte gerne einen EDX-Kurs anfangen. Und für Dezember steht, ich will mich ein bisschen intensiver wieder mit Kryptos beschäftigen. Solche Geschichten stehen da. Und das ist dann für mich einfach so das, wo ich mich durcharbeite. Das heißt, das, was hier drin steht, wandert dann irgendwann hier oben rein in die aktuellen Monatsziele. So, unten hat es dann noch so hübsche Sachen wie Langfristziele. Langfristziele können zum Beispiel sein, bei mir steht da 2x in der Woche Fitness machen. Wunderbar. Steht auch sowas wie, wie viel Kalorien ich nur noch in der Woche verbrennen möchte, weil, naja, bin ja nicht der Schlankste. Da steht aber auch drin, langfristig dies, auf diese Rolle vorbereiten. Bei mir steht dann noch ein Wunsch für eine neue Rolle, dass ich das einfach nicht aus den Augen verliere. Das sind Dinge, die eigentlich nicht unbedingt dieses Jahr relevant sind, aber die mich mir im Hinterkopf behalte, um zu wissen, Mensch, das sollte ich nicht vergessen. Dann haben wir noch Ideen, das sind einfach so Dinge, die mir durch den Kopf schießen, die ich da auch mit reinballere. Nicht vergessen, das sind meistens so Glückskekssprüche drin, wo die mich so ein bisschen animieren. Ne? Und zum Schluss habe ich noch hier unten Medienkonsum. Da sieht man das da. Und das mache ich tatsächlich jeden Monat, um zu sehen, ob ich mit irgendwas zu viel habe. Also ob ich zu viel Fernsehe oder ob ich zu viel gegamed habe oder ob ich ausreichend genug Bücher gelesen habe. Das schaue ich auch reflektierend für mich selbst. Wichtig ist wirklich, dass du dich dabei selbst reflektierst und wirklich auch ganz ehrlich zu dir bist. Weil ich meine, guckt ja niemand anders. Ob du das auf dem Blatt Papier machst, das mache ich jetzt nicht, das habe ich jetzt nur für die Kamera ausgedruckt, oder ob du das eben in deinem, wo auch immer, Google Docs, in deinem Word-Dokument, in deiner lokalen, was auch immer, Textverarbeitung machst, das ist eigentlich shit egal. Wichtig ist, dass du einen Weg findest, deine Jahresziele irgendwo zu dokumentieren, sie monatlich umzusetzen und dann auch dir die Termine setzt, dass du dies reviewst. Das war die relativ lange, aber trotzdem total kurze Übersicht von den Dingen, wie Karriereplanung funktionieren sollte, wie du es machen solltest, dass du wirklich langfristig da ankommst, wo du dir vorstellen kannst, hinzukommen. Ansonsten hast du wirklich die Gefahr, du trittst in deiner aktuellen Rolle auf der Stelle und bleibst immer beim grob bei deinem Lohnniveau hängen, bei dem du jetzt bist. Und wenn du wirklich Pech hast, dann bist du irgendwann auch unzufrieden und vielleicht wirst du sogar entlassen, weil eben Unzufriedenheit führt dann auch dazu, dass man eben nicht mehr so motiviert arbeitet. Das war das erste große Video für 2022. Ist auch wirklich lang geworden und vieles von dem, was ich hier in dem Video angetriggert habe, sozusagen angesprochen habe, das kommt nochmal in separaten Videos. Definitiv Grundlagen oder Soft Skills und auch die Programmiersprachen gucken wir uns nochmal zusammen im Detail an. Aber jetzt hast du mal das große Ganze gesehen. Und das ist eben das, wo wir dieses Jahr uns schön dran langhangeln können, dass du ein bisschen deine Karriere auf Vordermann bringst, deine Karriere in Gang bringst. Und natürlich rede ich auch noch ganz viele andere Sachen dieses Jahr, aber das wird quasi das Hauptthema sein. Ich freue mich, wenn ich ein paar Kommentare unter dem Video habe, ob das was ist, was dich interessiert, ob das was ist, was dich gar nicht interessiert und wo man noch ein bisschen Schwerpunkte setzen kann. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Thank you.